Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja.
Ja. So, ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach, ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Ja, hier.
Aber wir bringen uns schon mal ins Stimmung, Leute. Ja, gelohnt. Ja. Wir
Leute,
bringen uns
jetzt müsst Stimmung. Ihr euch so vorstellen, Tilly und Annika beide noch im Fußballdress.
Ja, absolut. Siehst du? Ja. Gott.
Im Fußballnachthemd.
Mhm.
Ja.
So ein Trikot kostet über 100 Euro. Ich hätte es mir gekauft.
Das pinkfarbene. Ihr merkt schon, ne? Wir sind im Fußballfieber.
Absolut.
Ja.
Heute Abend.
Ja,
Fussi. Ja, ich mag Public Viewing. Ja,
du bist ja in Potsdam.
Ich bin in Potsdam und treffe mich da mit lieben Kollegen und Kolleginnen und wir machen eine Konferenz und treffen uns aber schon abends vorher zum Public Viewing.
Und ich muss sehen, dass ich das nicht verpenne.
Ich kann dich anrufen.
Hi, morgen, ihr Lieben.
Ja, morgen. So.
Wie ist das so?
Das ist so typisch norddeutsch, ne?
Wie ist das, ne?
So.
Na, so eine typische, wirklich ausufernde Unterhaltung wäre ja Moin.
Ja, das reicht.
Ne?
So, Moin ist schon gesabbelt.
Ja, ne?
Ne?
Ja.
So, schön.
Muss ja.
Ja.
Und du so? Ja.
Auch. Ne?
Ja.
Schön. Tschüss. Das ist norddeutsch.
Super, das ist eine norddeutsche Unterhaltung. Ganz toll.
Aber kein Frühstück, ohne dass es was zu futtern gibt. Hier, komm her.
Es gibt für Annika Maus.
Na, gibt Annika es, Maus.
Für Annika Maus
ja.
gibt es Earl Grey.
Ja.
Ich liebe Earl Grey Tee. Hm. Den mache ich richtig gerne.
Jo.
Und wir haben ein Franzbrötchen heute Morgen.
Ja.
Zum Vorglühen.
Jo. Also Leute, ich weiß ja nicht. Also ich bin so im Alltag Bundesliga und so interessiert mich nicht so wirklich richtig. Nee, ich freue mich, dass Pauli jetzt in die Bundesliga gekommen ist. Das finde ich klasse. Ich bin noch nicht so traurig, dass er aus abgestiegen ist oder vielmehr unten noch bleiben musste. So. Aber ansonsten, du kannst dich mit mir schlecht über Fußball unterhalten.
Ja, eigentlich gar nicht. Dich interessiert das eigentlich nicht
auch
wirklich.
Nicht über Autos. So. Also da sind 90% der typischen Männergespräche gehen an mir schon mal vorüber.
Mhm.
Aber so Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, da sind Annika und ich sind da immer so ganz vorne. Ne?
Naja, wir dürfen das aber auch dann nicht so laut sagen. Also wir sind ja dann auch manchmal für die Underdogs. Oder
ja.
Ich finde das dann ja auch spannend. Meine Schwester lebt in Schottland. Mhm. Also als es das erste Spiel gab zwischen Schottland und Deutschland, bin ich auch für die Schotten, habe ich kein Problem mit. Finde ich toll. Also das ist so.
Wir sind ja generell eigentlich so, das ist im Psycho, ne? Das Psychologe. Wir sind eigentlich eher für die Schwächeren. Ne?
Ja,
weil die Stärkeren, das wird erwartet, aber da steht mein Herz dann doch. Wir tun auch die Polen ein bisschen nahe, dass sie das rausgeflogen
haben. Ja, sowas.
Also, ja, aber so doll waren die auch nicht. Nee.
Aber ich finde vor allen Dingen diese Geschichten am Rande oder es gibt so Momente, die sind einfach toll. Könnt ihr euch noch, falls ihr geguckt habt, oder das zufällig gesehen habt, der schönste Moment eigentlich nach dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft war der Moment, für mich jedenfalls, als Herr Füllkrug seine kleine Tochter auf die Schulter nahm. Das war so niedlich.
Und sie hat hinten auf dem Trikot steht da Papa drauf.
Papa mit der Nummer drauf.
Und
das
dann,
Süße, so ein Fußballdress und Fußballschuhe, aber dazu einen schwarzen kleinen
Paillettenrock.
Ja, und lass so die es. Zwei oder drei gewesen sein.
Und dann hat er doch gesagt, sie mag das gar nicht, wenn wir verlieren. Also wir müssen gewinnen, weil sie mag das nicht. Ich meine, das ist ein Argument.
Ne?
Also. Ja. Und jetzt oute ich mich, wir beide. Und wenn die Nationalhymne, mir wird schon immer ganz schriemelig. Also, ich finde das touching. Ich kriege Gooskin, ich kriege ein bisschen Wasser in den Augen, wenn es dann so ganz doll emotional wird. Und das ist der Moment.
Ja, und das ist auch so schön.
Harte Männer weiche Gefühle zeigen.
Natürlich.
Ja.
Aber es ist auch schön, wenn man sich das anguckt oder auch mit so hört, wie inbrünstig manche Fans das singen. Und diese italienische Nationalhymne. Und dann geht's aber ab. Es ist so herrlich. Ja, ich mach das. Dieses ganze Getümmel und so.
Und heute Abend in Deutschland gegen die Schweiz. Ja, tut mir leid, Schweiz, aber so. Tschüss.
Und warum reden wir da so lange drüber?
Red du mal, ich weiß das Franzbrötchen.
Ja, ist mal. Wir haben ja letzte Woche dieses doch etwas harsche Thema des Rechtsrucks gehabt und hatten, und vielen, vielen Dank, muss ich dazu sagen, wir hatten richtig tolle Beiträge. Ja. Wir sind ja richtig zugeworfen worden von allen Seiten. Wir haben auch sehr viele Mails noch gekriegt an uns direkt und so. Also ganz, ganz, ganz tolle Beiträge, wo viele auch so nachgedacht haben und genau wie wir so ein bisschen fassungslos sind. Und das hat sich in dieser Woche ja weiter fortgesetzt, so fassungslos eigentlich angesichts der sämtlichen Gewalt. Mhm. Also egal, ob nun von rechts, links, von Asylanten oder von Deutschen, man ist manchmal über diese Gewaltbereitschaft so wahnsinnig irritiert und dieses so sofort irgendwie nach rechts brüllen oder sofort irgendwie nach einem starken Mann und sofort irgendwie nach Regeln und das macht mir wirklich Angst und ich weiß von mehreren wirklich älteren Leuten, die so wirklich auch den Zweiten Weltkrieg noch so miterlebt haben als Kinder, die wirklich wieder Angst haben und sagen, ähnliche Strukturen hat man damals, sowas Ähnliches habe ich schon mal erlebt, habe ich Angst vor. Das hat mich doch sehr beschäftigt. Ja. Und deshalb haben wir uns ja ein bisschen darum gekümmert, um diese Psychologie dahinter. Und ich fand es auch gut, wir hatten einige kritische Stimmen dazwischen, die auch gesagt haben, ja, aber man kann ja jetzt nicht nur das verurteilen. Es gibt ja jetzt auch Gewalt von Asylanten wieder an Deutschen, wie wir ja auch an dem Polizisten da gesehen haben und an anderen Übergriffen. Leute, völlig klar, es geht gar nicht. Gewalt ist nie so irgendeine Art von Lösung. Also das wollen wir mal festhalten.
Ich erinnere mich an Heinrich. Ja? Heinrich, wenn du uns hörst, schöne Grüße auf Facebook. Wir kennen uns auch schon über Facebook seit Jahren. Der genau das auch gesagt hat. Na, er findet generell Gewalt, egal von welcher Seite, nicht gut. Und was mich sehr beruhigt hat, ist, wir hatten auch ein paar Kommentare von der rechten Seite. Ach Gottchen. Und die wurden eigentlich argumentativ und finde ich sehr zivil von ganz vielen von euch in die Schranken gewiesen. Ja. Argumentativ, also so ohne beleidigend zu sein. Und
fand ich großartig.
Das
finde ich gut.
Und deswegen lieben wir euch, Leute. Und deswegen machen wir unseren Podcast auch weiter, auch für euch.
Ja.
So.
Ja, weil das war großartig.
Und das war auch so ein Wir-Gefühl. Also ich fand, selbst über Facebook kam dann so ein Wir-Gefühl auf.
Ja.
Und das ist ja auch unser Thema heute. Dieser Punkt, wo man sagt, ja, so wir zusammen gegen Gewalt, egal aus welcher Richtung, und wir gegen Menschen, die ein extrem rechtes Gedankengut verbreiten wollen.
Nee, ja, und die Gewalt gegen Kinder irgendwie akzeptieren, das kann doch nicht sein.
Nein,
das kann man auch mit keiner Politik mehr irgendwie schönreden. Mhm. Egal wie, egal wie rum, egal woher.
Ja.
Das fand ich, das gab auch ein tolles Wir-Gefühl. Und dann fing ja die Fußballgeschichte an und irgendwie haben wir uns dann darüber dann unterhalten und diese ganzen Momente, diese Fans, die du da siehst und dann siehst du so haufenweise Leute, wie sie da sich umarmen und brüllen und das ergibt schon teilweise ein Wir-Gefühl.
Aber nicht so ein wie gesagt, nicht so politisch oder irgendwie so, sondern wirklich so eine Freude, also die Freude dann auch mit anderen zu teilen, die Spannung mit anderen zu teilen, das wird zu deutlich. So, und deswegen dieses, wir.
Ja, und da haben wir eben drüber nachgedacht, also wie bei uns auf der Seite das Wir-Gefühl. Oder zum Beispiel, ich hatte ein ganz großes Wir-Gefühl, als jetzt die Überschwemmungen waren, wieder, wie schon im Ahrtal, und wieder sind richtig viele Leute zum Helfen gekommen, haben versucht, was zu machen, haben bis zum Umfallen da geholfen. da ist auf hier oben in Schleswig-Holstein hatten wir ja auch Überschwemmungen, da wurde geholfen und so. Besonders als hier keine Gelder dafür da waren und einige feststellen mussten, ups, ist ja nicht versichert. Da wurde doch haben Nachbarn geholfen und so. Und das beruhigt mich immer so. Ich denke dann immer, bei all der Schlechtigkeit, die ich so höre oder die ich dann auch sehe, aber wenn es drauf ankommt und wenn es irgendwie prekär wird oder irgendwie es mal Sinn macht, dann sind da Menschen, die nach wie vor füreinander da sind, die sich gegenseitig stützen, die so wie unsere Hörer.
Denke an Maxi, unsere Facebook-Freundin Maxi, die kennen wir auch schon seit Jahren. Die in der Region wohnt und heute bis heute immer noch hilft und immer noch und macht und tut und ganz aktiv und Mensch, der geht's auch nicht mal gut, die hat auch gesundheitliche Probleme und die ackert und macht und tut. Doch, ja, schön.
Das kann einen so, wenn man sich das mal so anguckt, kann einen das so beruhigen. Es gibt, also mir gibt das immer so den Glauben an die Menschheit wieder, so ist dass es. Ich denke, siehst du, es sind doch viele, die viel für andere machen und die einfach auch für andere Menschen da sind. Ja. Finde ich toll.
Ja, finde ich auch.
Ne? Also, Kompliment. Und dieses Wir-Gefühl, haben wir so drüber gesprochen, weil ich dann sagte, naja, wie viele sind denn eigentlich wir? Also ab wann fängt wir an? Ne?
Zwei. Dann, ab zwei sind wir beide sind wir. Ab zwei beginnen wir.
Und Tilly hat sich in dieser Woche, der hat einen Vortrag gehalten oder einen Workshop gemacht.
Ja, so ein Impuls.
Ein Impulsseminar so nennt sich das auf Norddeutsch. Und in seinem Betrieb, und in dem er Betriebspsychologe ist, und hat dann, und da ging es dann um das Thema, und bitte übernehmen Sie jetzt, Herr Thiel.
Ja, da ging es, also es geht um, geht generell, wir geben Impulse, meine Kollegin Konstanze und ich, zum Thema Resilienz, also innere Widerstandskraft. Da gibt es natürlich ganz viele Bereiche. Und ein Bereich ist auch Interaktion, das heißt, das Miteinander umgehen, das einen stärken, natürlich auch schwächen kann, wenn es schlecht läuft, aber auch vor allen Dingen stärken kann. Ja, und in dem Zusammenhang bin ich auf eine Studie gestoßen, die mich heute nicht los ist, eine Harvard-Studie, wo 1938 sich Forscher zusammengefunden haben und haben dort Männer, junge Männer, damals waren Männer eben halt so im Vordergrund der Forschung, vom Jugendalter bis ins hohe Alter, bis heute sozusagen beforscht. Und zwar ging es darum, herauszufinden, was macht ein glückliches Leben aus? Ab wann bis welche Faktoren machen dich glücklich? Welche Faktoren in deinem Leben dienen dazu, dass du lange lebst, dass du glücklich lebst, dass du gesünder bist als andere und so weiter und so fort. So. Und der Leiter, der jetzige Leiter, ist der vierte in der ganzen Zeit, der hat auch in einem TED-Talk einen wunderbaren Vortrag gehalten und hat gesagt, unterm Strich kommt jetzt schon bei der Studie eines heraus, dass die Beziehungen zu anderen Menschen das Wichtigste ist, was es gibt. Das Wichtigste, auch die wichtigste Vorhersage geben kann, ob du ein langes, gesundes, glückliches Alter erreichen wirst oder nicht. Und da hat er eben herausgefunden und die Studie ganz deutlich bewiesen, dass wenn Menschen mit ihren Beziehungen zufrieden sind, das heißt, wenn sie eine zufriedene Ehe zum Beispiel führen oder eine zufriedene Partnerschaft haben oder auch Freunde eben halt haben, dass die, hat er bei Männern herausgefunden, wenn die mit 50 Jahren sagen, ja, ich bin da ganz glücklich, ich bin da ganz zufrieden, dass die nachher mit 80 Jahren tatsächlich gesünder sind und aktiver und auch besser denken können, das hilft ja aufs Gehirn hinaus, als diejenigen, die sagen, nee, also ich bin überhaupt nicht zufrieden, bin unglücklich und bin allein und so weiter und so fort.
Und ich fand es so lustig, dass er sagte, also das ist typisch, wenn man jung ist, du bist 16, 17 oder sowas, dass du sagst, auf die Frage hin, was ist denn wichtig in deinem Leben, dass du dann sagst, na, ich will einen tollen Job haben und
ich will
natürlich Geld verdienen und irgendwie ein schickes Auto, ein Haus oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Und im Laufe der Zeit des Lebens verschieben sich diese Prioritäten. Nach einigen Erfahrungen und so merken die meisten Menschen, dass Geldmenge nicht entscheidend ist. Wenn du finanzielle Probleme hast, ist nicht schön.
Nee.
Darum, ne, keine, mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der das mit dir trägt, mhm. und irgendwie sehr erfinderisch ist und ihr beide dann mit wenig zurechtkommt und das für euch nicht so wichtig ist, mhm. und ihr dann sagt, ja gut, dann haben wir kein Auto, wir fahren Fahrrad und hakt das damit ab, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Es kann euch sogar besser gehen als jemanden, der jetzt ganz dringend jetzt wieder das neue Modell vom mhm. sowieso Auto braucht und völlig verbiestert ist und mhm. sich wirklich unwohl fühlt und nicht bestätigt, wenn er das jetzt nicht hat, so. Sondern sich als Versager fühlt.
Ja.
Und das kann ihn wirklich auch ein bisschen krank machen,
und nicht dieses Gefühl. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Also,
das Thema, fand ich irre. Also,
ja. Thema, ne? Geld, auch das, also die haben wirklich alles erforscht. Die haben also die Medical Records, also die Krankenakten, die haben die Menschen nachher, als es das dann gab, bitte, ne, die sind mit 1938 gestartet, nachher, als es dann den Computertomographen, MRT gab, haben die Gehirnmessungen gemacht und so weiter und so fort. Und die, genau diese Sache, auch mit dem Geld zum Beispiel, ne? Also ne, die Jungen sagen ja Geld und Ruhm und so weiter. Dann kam heraus, bei denen, aber auch noch bei anderen Forschungen, natürlich, wenn du sozusagen unter einem gewissen Geldlimit im Monat zu tun hast, dann bist du natürlich nicht glücklich, weil das bedeutet Stress. Du musst gucken, wie du klarkommst, wie du die Miete bezahlst, diesen ganzen Kram. Mhm. Wenn du aber ein Einkommen hast, und ich sage jetzt mal keine Zahl, weil die variiert ständig, wo du sagst, so damit muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, damit bin ich gut bedient, ich komme gut klar, dann ist ein Mehr des Geldes nicht glücklich machend.
Also nicht automatisch glücklich machen.
No, so gar nicht. Nee, mhm. das, du denkst dennoch mehr, nein. Es gibt, so sagt auch die Glücksforschung, einen sogenannten Glücks-Setpoint in unserem Gehirn, der individuell unterschiedlich ist, der auch wahrscheinlich genetisch angelegt ist. Und da kam zum Beispiel heraus, dass Lotto-Millionäre, die wurden dann befragt nach dem Lottogewinn, so und so, und gemessen psychologisch, was den Glücksfaktor angeht, dass die ein Jahr später genauso glücklich waren wie vor dem Lottogewinn. Also das heißt, unser Gehirn kommt wieder zu dem Setpoint zurück, egal was passiert, auch wenn was Schlimmes passiert. Und wenn Menschen einen Unfall gehabt haben, vielleicht sogar schlimm und im Rollstuhl gelandet sind, natürlich ist das schlimm, als keine Frage. Aber so nach ein, zwei Jahren, auch da befragt, kommen die wieder in einen Stimmungslevel, wenn sie sich damit abgefunden haben mit diesem Schicksal, und wo man sagt, okay, das ist fast so wie vorher auch, von der Stimmung her.
Mhm.
Das heißt aber auch, jetzt wieder zum Wir-Gefühl, ach, was nützt dir denn Geld und Ruhm, wenn du das nicht mit anderen teilen kannst? Ne? So dieses, na, Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Der Satz, der stimmt auch da.
Mhm.
Das heißt, auch da wieder kommen wir fürs ins Miteinander, ins Wir-Gefühl. Wenn ich irgendwie was Schickes habe, dann möchte ich das auch anderen Leuten zeigen. Und sag mal, guck mal hier, was ich mir gekauft habe. Wie toll ist das?
Mhm.
Ohne jetzt angeben zu wollen, aber einfach dieses Gefühl, ja, ne? Also das ist, also ohne ein vernünftiges soziales Umfeld nützt ja auch das Geld nicht. Nichts nützt ja auch ein dickes Auto nichts. Das kenne ich auch. Weißt du, ich habe mir früher viel mal so neue Technik, fand ich toll. Leute, das war dann die ersten 4 Wochen ganz toll und dann war irgendwie ja Gebrauchsgerät und dann ist gut.
Hm. Ja, es ist, oder? Wahrscheinlich so eine kurze. Wir sind halt in so einer Gesellschaft, in der eben konsumiert wird. Und
ja.
Es bringt uns ja einen kurzfristigen Kick. Also.
Ja.
Wir haben das Gefühl, wir bräuchten das oder
ja. Wir
hätten es gern und umgeben uns damit.
Ja.
Aber es gibt eben auch Bestrebungen, dass Leute sagen, auch nach bestimmten Erfahrungen oder Einschnitten im Leben, dass sie aussortieren und sagen, das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Ich brauche nicht 5 von davon. Warum? Eine reicht.
So.
Das ist aber individuell.
Ja.
Von der jeweiligen Phase abhängig.
Genau.
Es gibt da kein Muster oder so. Das muss jeder für sich selber finden, was ihn alleine glücklich macht. Aber es ist einfach eine Tatsache, dass zu viel oder irrsinnige Mengen das Glück nicht noch irrsinnig steigern.
Nein, weil unser Gehirn gewöhnt sich. Das ist das Tolle. Wir sind ja sehr anpassungsfähig. Unser Gehirn gewöhnt sich an eine gewisse Menge Geld. Ne, das, ich kenne Leute, ich kenne sogar von mir, wenn ich früher, wir beide hatten ganz wenig Geld, ne, mussten immer viel arbeiten, hatten keine reichen Eltern, mussten irgendwie klarkommen und sind auch klargekommen. Und da waren wir schon immer froh, wenn so das Konto einigermaßen ausgeglichen ist, wie auch immer, oder auch eine Kuckuckgarde oder auch nicht so ausgeglichen ist, egal. Wenn der böse Briefe von der Bank kam, wir wollen doch mal, wir möchten die zu einem Gespräch, okay. Und jetzt sind wir ganz zufrieden und uns geht's gut. Aber da haben wir uns auch so dran gewöhnt. Das ist eigentlich vom Lebensgefühl, es ist eigentlich nicht viel anders als zu der Zeit, als wir so doch wegen sich weniger Geld hatten. Naja, es ist nicht mehr so existenzbedrohend.
Es ist nicht mehr ganz so existenzbedrohend, sagen wir so.
So, und aber wir müssen nicht, kennt ihr das auch vielleicht, wenn man einkaufen geht, damals eben, wir hatten auch keine Kreditkarten oder sowas. Nee, nur Bares ist Wahres. Und dann hast du, was ich, 10 Mark oder sowas oder 20 Mark. Und dann rechnest du beim Einkaufen genau mit, weil das Peinlichste wäre ja, wenn du an der Kasse stehst und die sagen, 22,95 und du hast nur 20, ne?
Ja.
Nee, muss nicht sein. Ja.
Oder wenn du irgendwo reingegangen bist. Ja. Ich hätte gerne das und das bis 4 Euro oder 4 Mark. Ich weiß nur, dass wir immer, wenn wir unterwegs waren, wir sind ganz viel gereist, dass wir immer abends irgendwo dann auf dem Schlafsack haben wir dann immer das Geld gezählt.
Ja, wichtig. Das war so. Und dann, wenn unser Geld ausgegangen ist, dann haben wir uns irgendwo auf so eine einsame Insel da verzogen, wo du nicht viel ausgeben kannst und musst. Und dann haben wir gewartet, weil das Geld zum Airport zurück, das hatten wir dann immer noch. Oh Gott,
Das war, ja. Aber nochmal, ich muss sagen, zurückblicken, waren das die glücklichsten Zeiten. Also wir haben, selten in meinem Leben habe ich so viel gelacht und hatte so viel Fun wie da.
Ja. Und überleg mal jetzt wieder, Thema Miteinander und Wir-Gefühl, wir haben so viele Leute getroffen, weil wir waren mit dem Rucksack unterwegs, wir waren immer auf der billigsten Weise, das heißt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Bussen, mit Bahnen, alle überfüllt, immer so dritte, vierte Holzklasse, weißt du, wirklich so. Aber es war irgendwie, im Nachhinein ist ja sowieso mal alles schön, aber das war wirklich gut und wir haben so viele Kontakte gehabt.
Ja, es weißt wurde, in den meisten Fällen waren wir auch die ersten Weißnasen, die irgendwo durchtüdelten.
Ja, und dann mit anderen Weißnasen, und da haben wir es, wo war es, Koh Phangan oder sowas in Thailand, da haben wir dann Johnny Go getroffen, der war ein asiatischer Künstler und noch mit einer Deutschen, und dann haben wir da irgendwie 3-4 Tage dann zusammen verbracht und waren nachher ganz traurig, als der dann gehen musste und wir dann auch, und dann geht es eben weiter. Auch da wieder dieses, das zusammen eine Zeit verbringen und dann wieder, das ist ein schönes psychologisches Experiment, habe ich jetzt auch gerade gelesen. Stell dir vor, es gibt ja Pendler, so wie ich auch zum Beispiel, die pendeln so jeden Tag mit dem Zug hin und her. Und da haben kluge Psychologen gesagt, okay Pendler, wir geben euch ein bisschen Geld und wenn ihr euch zur Verfügung stellt für ein Experiment. Und wir wollen euch erstmal fragen, wie ist denn das? Also wenn ihr in den Zug steigt, was meint ihr, wie fühlt ihr euch am wohlsten, wenn ihr so für euch seid und euch Kopfhörer aufsetzt und so für euch? Oder wenn ihr mit anderen Leuten redet, was denkt ihr denn? Was glaubt ihr, was bekommt euch besser? Und da kam tatsächlich raus, dass die meisten am Anfang gesagt haben, ist doch klar, also ich will für mich bleiben und ich will nichts mit anderen Leuten zu tun haben. Und dann
der Tag wird anstrengend genug, ist erstmal Knödel auf die Ohren. Okay.
Und dann haben die aber die Aufgabe bekommen, die eine Gruppe sagt, sollte dann während des Pendelns mit anderen Mitreisenden in Kontakt kommen. Versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen und mal so gucken, wie es denn geht. Und die anderen sollten, wie sie es wollten, eben halt für sich bleiben. Und am Ende der Reise, ne, ist der Himmel blau, wurden die gefragt, so, wie geht's euch denn? Und tatsächlich die mit anderen in Kontakt kamen, sagten, Mensch, das war irgendwie schön. Das war so kurzweilig und ich hatte ein nettes Gespräch gehabt und irgendwie die Zeit verging und irgendwie fühle ich mich sauwohl. Im Vergleich zu den anderen sagen, ja, wieso, ist normal, ist nichts passiert und so. Das heißt, für die Forscher ist es auch da wieder, es ist gut, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Und es gibt einen Begriff, kommt Psychologie für Anfänger, das heißt Effective Forecasting. wie Weather Forecast, Wettervorhersage, es ist so, dass wir schon im Vorhinein über und ein wie soll ich sagen, eine Vorhersage geben, wie uns bestimmte Ereignisse emotional treffen würden. Du hast das Gefühl, du musst auf eine Party und hast aber überhaupt keine Lust und sagst dann schon, dass wir bestimmt bescheuert werden und ich will bestimmt um 10 wieder zu Hause sein. So.
Und, oder sonntags irgendwie Familientreffen und du weißt,
Also wir treffen ständig, nicht nur was wir Gefühl angeht, wir treffen ständig Vorhersagen, wie was wohl uns irgendwie emotional treffen wird.
Aber ihr kennt bestimmt auch alle diese Überraschung, wenn das nicht eintrifft. Mhm. Entweder weil ihr euch selber entscheidet und sagt, also diesmal, ich gehe da nicht wieder so negativ ran. Diesmal, ich suche mir einen und mit dem klöne ich mal ein bisschen. Oder mit dem und dem habe ich ewig nicht gesprochen, das tue ich jetzt einfach mal. Jo. Oder ich sag dem und dem die Meinung, damit endlich mal Ruhe ist, wenn er sich wieder über meine Figur oder keine Ahnung über was aufregt. Und schon wird es irgendwie interessanter. Und ihr kennt doch das auch, dass ihr irgendwie überhaupt keine Lust habt. Ihr habt euch verabredet und jetzt will derjenige ins Kino oder irgendwas will er machen. Und ihr sagt, das kann doch nicht angehen, das ist doch nicht wahr. Muss ich mir wirklich Barbie den Film angucken? Nein, nein. Oh. So, und dann geht ihr los und irgendwie wird das trotzdem ein unglaublich lustiger Abend, weil die, die daneben sitzen, lachen sich kaputt und ihr plötzlich habt ihr alle Sprüche drauf und ja, und auf einmal ist die Situation doch ganz lustig und du gehst beseelt nach Hause und sagst, Mensch, eigentlich ja ganz toll. War ein toller Abend. War zwar nicht so geplant, aber toll. Ja. Und das kennen wir alle. Und ich glaube, dass wir uns freier machen müssen, um solche Situationen zuzulassen.
Bitte.
Wenn wir uns immer von vornherein so ausschalten und sagen, also das wird wieder, das wird so und so und so, kenne ich schon, mache ich nicht nochmal. Nee, muss doch nicht. Aber wenn du selber anders rangehst oder mal was anderes machst, könnte es ja doch wieder erwarten, ganz schön sein.
So. Bisschen, Beziehungen, ne? sind nun mal irgendwie, sind irgendwie chaotisch und sind auch irgendwie unvorhersehbar. Ich weiß, dass Annika wird immer ganz, oder wurde, jetzt mache ich das ja schon lange nicht mehr, aber wurde immer ganz fuchsig, wenn ich gesagt habe, du hast doch schon immer so und so und dieses und jenes gemocht. Genau, jetzt guckt sie auch so komisch weg. Also so, das mochtest du nie, ne? Wenn, so nach dem Motto, das hast du doch immer.
Ja, das kennen doch die meisten Menschen, weißt du, du triffst jemanden, du bist zarte 45 und dann sagt jemand zu dir, und sagt, aber du hast, als Kind hast du mal Erbsensuppe gehasst. Ja, dann denkst du nur, guck mich an, sehe ich aus wie ein Kind. Das ist, man verändert sich im Leben.
Ja. Ja.
Es kann auch sein, dass man plötzlich Lust auf irgendwas hat, dass einem irgendetwas gefällt, was einem vielleicht nicht gefallen hat vorher. Mhm. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändert.
Und es ist wichtig, sich auf den anderen auch immer einzustellen. Und weißt du, dieses in Schubladen packen gilt auch für Beziehungen. Ne? Du hast auch immer so und ja. Und dann gibt es Pärchen, die wagen dann das nicht zu sagen. Ist bei uns ein bisschen anders. Anders. Annika sagt sehr schnell, wenn ihr irgendwas nicht gefällt. Und ich probiere es auch. Das heißt, dass man, es gibt so einen schönen Satz, wenn man jemanden liebt, dann ist man nie fertig mit ihm. Egal wie lange du zusammen bist, wir beide sind schon ewig zusammen, sind immer noch nicht fertig, ne? Miteinander. Nö.
Du machst mich fertig, aber.
Ja, aber so. Gleichfalls, danke, gleichfalls. Aber wir sind nie, also das, den größten Fehler, den man wirklich machen kann, also jedenfalls in unserer Beziehung, was ich früher eher gemacht habe, ist wirklich zu sagen, so, du bist fertig. Nee, fertig sind wir. Fertig sind wir, wenn so, ne?
Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, es ändert sich ja insofern, weil man was dazulernt.
Ja.
Man ändert den Job, man ändert das Umfeld, man zieht weg, man zieht um, man bekommt neue Freunde, alles ist ein neuer Input. Man verändert sich in den verschiedenen Lebensphasen.
Ja.
Man lernt neue Kinder, neue Omas, keine Ahnung, wer in dem Kreis dazukommt. Und alles verändert einen. Ja. Da kann ich doch nicht sagen, ich bin so und das ist wie in Stein gemeißelt.
Nein.
Nein. Nee.
Und dieses, die Angst oder es, Beziehungen sind anstrengend, können anstrengend sein, durchaus.
Ich sag's euch, Leute.
So, ne? Und Annika sagt auch von sich, bin ich schwierig, bin eine Herausforderung, das bist du, aber die nehme ich ja auch gerne an, aber es ist auch so. Und da sagen einige, nee, ich bin da zu faul zu, ich bin beziehungsfaul, also ich habe da bin ich lieber allein. Aber die Vorteile, die du hast, wenn du zumindest eine Beziehung zu einer Vertrauenswürdigen, die sind ja viel, viel größer. Nochmal zu dieser wunderbaren Oxford-Studie, Harvard-Studie, die sagt...
Seht ihr, was für ein Orientierungssinn in dieser Mannschaft?
Ist mir egal, das ist Harvard, Oxford, Hauptsache England. Fußballer-Insider. So. Die sagen, wenn jemand das Glück hat, eine relativ zufriedene Beziehung zu führen, da steigert die Lebenserwartung, und jetzt haltet doch fest, um mehr als 50%. Punkt. Natürlich musst du auch gesund dich ernähren, du sollst dich auch bewegen, bla bla bla, dieser ganze Kram. Aber die Vorhersage, ob du länger lebst oder nicht, ist, wenn jemand sagt, ich führe eine glückliche Beziehung, wesentlich sicherer als sein Cholesterinwert und sein Zuckerwert und ich habe keine Ahnung was. Also spätestens das sollte doch ein Argument sein, zu sagen, ich gucke jetzt mal und ich pflege auch Beziehungen. Beziehungen müssen gepflegt werden. Mhm. Die sind ja nicht einfach nur da und dann war es das. Das heißt also, sich auch mit Leuten auseinandersetzen, sich vielleicht auch mal entschuldigen, wenn man missgebaut hat. Aber und zu mal auch mal Danke zu sagen. Sich dem anderen mal eine Kleinigkeit rüberschicken, schenken, irgendwie so in der Richtung. Eigentlich das, was wir beide ja auch machen. Mhm. Ja, ständig mal wieder irgendwie... Ja.
Aber das ist aber auch, wenn du jemand anderen wirklich gern hast oder so, dann denkst du auch öfter an ihn.
Ja.
Und dann weißt du einfach, Mensch, oh was, der freut sich einfach über dies oder das. Und das ist ja keine Einbahnstraße. Also,
nein.
Das kannst du als Frau deinem Mann gegenüber oder als Freund einem Freund gegenüber machen, wenn du weißt, der liebt einfach Maple Walnut Eis.
Ach, dann bringst du ihm kleines. Mich so an.
Ich liebe das Zeug. Dann bringst du das deinem Freund mit und dann setzt man sich zusammen irgendwie in einer Pause oder was weiß ich, wo man ist, setzt sich mit deinem Arbeitskollegen irgendwo hin und läuft sein Eis oder dein Joghurt oder keine Ahnung was. Mm.
Ja.
Das ist so, das sind so Kleinigkeiten, die aber gut tun.
Ja.
Beiden.
Ja. Und wir reden, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wir reden nicht davon, dass du jetzt 100.000 Freunde haben muss. Also, und ich rede jetzt auch nicht von unseren zwar netten, aber doch entfernten Freunden auf Facebook und Co. Ich rede von Menschen, die auch tatsächlich dann kommen, wenn man sagt, ich brauche dich oder kannst du mal oder mir geht's nicht so gut. Und da musst du nicht eine Handvoll haben, da würde sogar eine Person reichen.
Mhm. Obwohl ich sagen muss, wenn es so eine Gruppierung ist, wie jetzt bei dir auf deiner Facebook-Seite, das ist schon noch was anderes. Das, da habe ich das Gefühl, da gibt es dann auch so eine Art Wir-Gefühl, weil ich kann mir vorstellen, wenn da der ein oder andere mal etwas in die Runde wirft, so was ihm vielleicht gerade passiert ist, oder wie es ihm gerade geht, dass die anderen auch dafür da wären.
Ja,
oder so.
Passiert auch so.
Das finde ich dann auch wirklich gut.
Ja.
So soll das auch sein.
Ja, genau. Das ist ja eine Form von Beziehung. Das ist eine digitale Beziehung, wenn du so willst. Aber auch das, dieser Austausch, wenn man weiß, der oder die denkt genauso. Mhm. Na, oder die fühlt so mit. Oder wenn ich, weiß ich, ein schönes Foto vom Sonnenaufgang poste, dass ich dann freue mich auch wieder die Reaktion.
Ja.
Diese, oh, wie schön und schlagriebig.
Ja,
so,
genau.
Es ist so, man ist nicht so ganz allein. Und trotzdem der Face-to-Face-Kontakt, man armelt, solche Sachen.
Aber es entwickelt sich auch durch das Internet.
Ja.
Aber doch, ist noch gar nicht so lange her, da haben uns ja welche geschrieben. Die hatten über deine Facebook-Gruppe andere kennengelernt und die haben sich getroffen.
Ja,
okay. In der Nähe von München, fand ich eine tolle Idee.
Ja.
Also, warum nicht? Und waren also ganz happy und ist doch super. Also, auf der anderen Seite musst du dir natürlich immer überlegen, es ist nicht deine Aufgabe, andere immer zu glücklich zu machen. Also, das ist, du musst nicht jeden glücklich machen.
Nein.
Du bist kein Tequila oder Schokolade.
Oh, komm, der ist gut, der ist gut, der ist gut, ne? Du aber bist kein Tequila oder Schokolade, du musst nicht jeden glücklich machen.
Nein, also das muss schon in dem Rahmen bleiben, dass es dich auch glücklich macht.
Ja.
Dass du das gemeinschaftlich, dass dieses Wir-Gefühl entsteht.
Ja.
Und nicht nur ich tue was für andere.
Nee.
Das ist ja wieder dieses so, ich bin so ein bisschen willfährig, ich will, dass andere sich wohlfühlen, das mache ich auch mal als Gastgeber oder wie auch immer. Oder wenn dem anderen das nicht gut geht, dann mache ich das gern. Aber es muss auch ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt da so eine gewisse Grenze, wo du sagst, also nur immer einseitig und nur von mir und nö, es darf auch gerne mal zurückschwappen und dann gibt es auch dieses Wir-Gefühl. Und das ist es ja, was wir so mögen. Warum ist denn das Wir-Gefühl so wichtig für uns?
Ich glaube, das hat wirklich noch ganz alte Wurzeln. Ich glaube sogar, das hat evolutionäre Wurzeln, das steckt bei uns in den Genen drin. Dass man wirklich sagt, ich bin sicherer, ich bin safe im Leben, wenn ich weiß, ich habe noch Schutz von anderen und ich kann mich auf andere verlassen, weil das ist das Entscheidende. Und ich bin 100% sicher, das hat früher einen Überlebensvorteil gehabt, deswegen haben sich Menschen auch zu Neandertaler Zeiten schon in Gruppen zusammengetan, ne? Weil in der Gruppe kannst du ein blödes Mammut erlegen oder sich vom Säbelzahntiger schützen. Und ich glaube, so ist es heute immer noch so. Ja, ganz bestimmt.
Ich glaube, das hat auch mit etwas zu tun, was man beobachten kann, wenn man Tiere, also zum Beispiel Hundewelpen, Katzen, kleine Katzen sich anguckt oder sowas. Dieses Zusammenkuscheln, diese Wärme, die sich gegenseitig Wärme geben, diese kleinen zitternden Tiere, die wirklich die anderen brauchen, die auch die Wärme der Eltern brauchen, weil sie eben noch so schutzlos sind. Und ich glaube, dieses Gefühl, das ist etwas, was ganz evolutionär und ganz tief in unserem Gefühlsspeicher drin ist, dass wir uns sehr leicht ohne andere Menschen nicht gewärmt und eigentlich allein und schutzlos fühlen. Das ist so ein Urinstinkt irgendwo und der evolutionär irgendwo entstanden ist. Und wenn ich mir vorstelle, so in der, man hat ja gesehen, auch in die früheren Menschen oder Humanoiden, die haben ja auch immer in Gruppen gelebt, in Gruppen geschlafen. Da war das wichtig. Körperwärme mit mehreren. Du hattest jetzt nicht irgendwo drin deine Fernwärme, die du anschalten konntest. Du hattest das Feuer, aber irgendwann liegt auch am Rand. Und so, das geht dann, wenn alle sich zusammen kuscheln. Und das ergibt Wärme, ganz simpel.
Ja. Weil es auch so ist, dass jeder von uns hat ein unterschiedliches Bedürfnis nach Wärme, nach Nähe und Kuscheln und so. Und es gibt, das Modell haben wir schon ein paar Mal hier gehabt, aber ist egal. Es gibt Nähe-Menschen, die brauchen sehr viel Nähe, die kuscheln auch viel und müssen einen Arm und sind sau unglücklich, mögen Homeoffice überhaupt nicht, weil sie vermissen den Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, ne? Und dann gibt es natürlich das Gegenteil, die Distanzmenschen, die brauchen nicht ständig Menschen um sich herum. Sondern die fühlen sich auch so wohl, die wollen auch ihre Ruhe haben, die denken gerne für sich allein. Ich glaube auch da wieder der Unterschied ist, also das erstmal zu wissen, so Nähe, Distanz, da gibt es noch Dauer und Wechsel, Menschen, die viel Dauer brauchen, Verlässlichkeit brauchen und dann gibt es Menschen, die brauchen Wechsel, ne? Das sind so Leute, oh, dem wird schnell langweilig, wenn nicht was passiert. So, aber auch das erstmal kann es sich verändern, je nachdem, welcher Lebenssituation du bist. Wenn es gerade schwierig ist, dann brauchst du mehr Nähe. Wenn es gut läuft oder du hast viel um die Ohren, dann brauchst du wieder auch mehr Distanz, so dieses Hin und Her.
Ja, auch welche einschneidende Erlebnisse du gehabt hast.
Genau.
Also nach einer Krankheit, das weiß ich ja nun selber, verändert sich das auch.
Ja, na klar.
Das Bedürfnis nach, nach was auch immer.
Ja. Na? Ja, aber das muss man auch wissen. Und das heißt auch nochmal auch in dieser wunderbaren Studie, die sagt, es müssen wirklich nicht 100.000 Freunde sein, echt nicht. Und die sagen, ähnlich wie in der Resilience-Studie von Carl Weil, von Amy Werner, haben wir auch schon mal drüber geredet, die also Kinder auf dieser Hawaii-Insel untersucht haben, Kinder, die unter ärmlichen Verbindungen, unter ärmlichen Bedingungen aufgewachsen sind, im Vergleich zu anderen, denen es gut ging, dass es auch Menschen, Kinder gab, die unter ärmlichen Bedingungen gut aufgewachsen sind und trotzdem ihren Weg gegangen sind, nicht kriminell geworden sind, weil die eine Person hatten, zu der sie eine sichere Bindung aufbauen konnten. Und das finde ich immer so doll zu wissen. Also nicht traurig sein, wenn du nicht eine Handvoll Freunde hast. Es würde reichen, wenn du einen Freund, eine Freundin hast.
Vielleicht ein Mentor oder irgendwie
auch sowas.
Irgendwas. Weil es ist ja auch unsinnig, immer so davon auszugehen, wenn die Kindheit schlimm war, dann ist eigentlich
ein Zug abgefahren.
Ja, ist irgendwie so ein schlimmer Weg, das ist doch vollkommen Quatsch. Ich bewundere Menschen wirklich unglaublich, die es schaffen, aus einer desolaten Kindheit wirklich rauszukommen, sich selber davon zu befreien und dann es schaffen, als Erwachsene daran zu arbeiten und anders als ihre Eltern Dinge dann zu machen.
Ja.
Auch ganz bewusst zu sagen, nee, mache ich nicht, genau. Ich möchte das anders. Ich weiß, wie ich darunter gelitten habe, will ich nicht.
Genau.
Und die dann also Dinge auch wirklich anpacken. Finde ich toll.
Vielleicht sagen so, das Leben, das hat noch was zu bieten. Ich hole jetzt vielleicht noch mal einen Schulabschluss nach, mache vielleicht sogar Abitur, vielleicht studiere ich noch.
Mhm.
Und ich bin schon 30 oder so, ist doch egal, wir haben nur das eine Leben. So, also diese Energie, die dann zu haben, immer Chapeau. Mhm. Womöglich noch, weißt du, so abends nach dem Job noch Abendgymnasium und da dann ein paar Mal die Woche hintoben und sich mit Mathe und Co. zu beschäftigen. Ja. Aber es gibt Menschen, die schaffen das und die wollen was vom Leben haben. Und das ist dann auch wieder, das ist dann wieder Widerstandskraft. Und wenn die dann noch so ein, zwei Leute haben, die sie dann stützen und wo die wissen, oh scheiße, ich komme mit diesem Mathe-Kram nicht klar. Wie geht das noch mit der binomischen Formel, dass sie wissen, okay, der oder die helfen mir dann. Das ist gut.
Aber auch Menschen, die so im Hintergrund andere Dinge übernehmen. Wie Partner oder Kinder oder so, die sagen, du machst das und in der Zeit räume ich mein Zimmer auf oder die dann die Wäsche übernehmen oder ach, was weiß ich, oder sich um die Kinder kümmern. Das finde ich toll. Also es zeigt wieder mal, wenn du etwas möchtest, wenn du etwas erreichen möchtest, dann brauchst du den Rückhalt. Mhm. Du brauchst die anderen.
Ja.
Ich habe gestern ein Interview gesehen, vorgestern, und zwar mit dem Nationaltrainer der Niederlande.
Oh.
Das ist ein Typ, der heißt Ronald Koeman. Und Ronald Koeman hat gesagt, das Ich kommt nach dem Wir.
Oh.
Und das fand ich toll. Das war irgendwie ein guter Satz.
Das Ich kommt nach dem Wir,
ja.
Erst kommen wir beim Fußball ganz deutlich.
Und ja, erst kommt die Gruppe, damit die funktioniert, also beispielsweise eine Familie, eine Beziehung, eine Freundschaft.
Mhm.
Erst kommt das Wir, also wir beide zusammen, und dann kommt das Interesse von jedem Einzelnen.
Mhm.
Und jeder Einzelne muss das natürlich da reinpacken, damit es dieses Wir gibt.
Mhm.
Das gilt für die Gesellschaft genauso.
Mhm.
Wir haben jetzt im Moment leider eine Gesellschaft, wo es ganz, ganz viele ich-bezogene Menschen gibt, die an ihre eigene Gier, an ihre eigenen Vorteile denken, die an ihr eigenes Portemonnaie denken und hassen. All diese Dinge und die sich leicht provoziert fühlen und die nicht an das Gros denken. Denk an Corona und so weiter, da haben einige vor allen Dingen daran gedacht, was es mit ihnen macht und nicht wie die Gesellschaft oder wie es dem Nachbarn geht oder so. Das haben wir leider.
Mhm.
Dabei wäre es schön, wenn wir eine Gesellschaft wieder hätten, wo man auch an den anderen denkt.
Mhm.
Wenn ich irgendetwas tue, dass ich mir überlege, wenn ich das und das kaputt mache, wenn ich den und den behindere, wenn ich auf Polizisten losgehe oder wenn Sanitäter und Notärzte einem Unfallopfer helfen wollen und ich stelle mich in den Weg und bespuck die, dass irgendwann jemand keine Lust mehr hat, diesen Job zu machen und ich womöglich eines Tages alleine vom Fahrrad gefallen bin und da irgendwo liege und keiner kommt, was keinen mehr gibt.
Mhm.
Wie kann man das tun?
Mhm.
Also das Wir muss das davor stehen.
Ja. Und noch ein Aspekt dazu, dieses Vergleichen, weißt du, was hat der andere, warum hat der andere mehr als ich, wie ist das ein Auto, wie schafft er das, nochmal wieder in Urlaub zu fahren? Und das ist auch so ein Ding, je mehr wir uns vergleichen, auch das sagen Studien ganz klar, umso unzufriedener sind wir. Gilt übrigens auch, wenn der Vergleich für dich eher positiv ausfällt, wir sind im Vergleich, wenn wir immer den Kürzeren ziehen, sich freuen für andere, zu sagen, wie toll, und wir freuen uns für dich, wenn du dieses und jenes erreicht hast oder wir sehen auch, wie glücklich du bist, dass du das geschafft hast. Das ist was anderes, aber so vergleichen?
Ja, vor allen Dingen, weil es ja so größtenteils unter falschen Voraussetzungen ist.
Ja, du.
Also denk nur an die sozialen Medien, wo alles per Filter und sonst wie ist. Was willst du denn da vergleichen?
Ja.
Da wird den 14-Jährigen vorgegaukelt, dass du so und so aussehen musst. Dann schaffst du es auch in die Wir-Klasse.
Ja.
Dann gehörst du dazu. Aber bitte erst dann. Und mit einer Taille wie eine Wespe und komm, vergiss es. Das ist so. vor allen Dingen, was ich glaube, was man im Moment, selbst wenn man keinen Fußball mag, aber was man so mal lernen kann, bei dem Ganzen, es wird ja immer zu verglichen, nur der Spieler und der Spieler. Aber was man lernen kann, wenn man das sich anguckt, so ein Spiel, das klappt nur, wenn so eine Mannschaft zusammenhält. Und es gibt einen Ex-Nationalspieler aus Frankreich, Christian Carambeau, der hat gesagt, jeder für jeden, das bestimmt den Sieg. Also auf Deutsch, nur wenn alle zusammenhalten, dann kannst du auch mit einer Siegchance rechnen. Also wenn da immer einer turnt vielleicht vorne und der ist vielleicht auch ganz gut, aber in dem Moment, wo er vielleicht eine gebrochene Nase hat oder nicht mehr so toll,
an wen denkst du?
Dann ist das Ganze dann nicht mehr so einfach. Und das heißt, es braucht jeden. Und genauso ist das in unserer Gesellschaft auch. Es braucht jeden.
Ja.
Das ist wie ein Riesenzahnrad, sonst geht es nicht.
Ja.
Und es geht nicht, dass die eine Hälfte aus Protest irgendwas nicht mehr zur Wahl geht oder die und so wählt oder das und das nicht mehr mitmacht. Oder es geht um alle. Und jeder Kleine kann da was dazu tun. Und wenn wir so eine beschissene, entschuldigt Leute, so eine schlechte Stimmung haben, dann brauchen wir einfach eine bessere Stimmung. Ja, dann machen wir sie doch.
So.
Wenigstens in unserem Umkreis.
Bitte.
Und wenn viele das tun, geht es uns schon wieder besser.
Wie war das bei den drei Musketieren, ne, weil du jetzt den Franzosen da erwähnt hast? Einer für alle für einen. Yes.
Genau. Ne? So.
Ja,
das haben wir auch, das System. Du für mich. Ganz einfach.
Und alle für mich.
Und alle für mich. Ne?
Und alle für dich?
Ja, klar.
Für mich? Alles für dich?
Alles für mich.
Bist du wahnsinnig? Ah, so, ihr Süßen. Also, fassen wir zusammen?
Wir fassen zusammen,
dass ein Miteinander wichtiger ist als ein dickes Konto, ein dickes Auto, als Ruhm und Ehre und sowas ist eine.
Sind alles tolle Zutaten, aber am Ende des Tages ist es nicht entscheidend.
No.
Also das ist nicht mehr allumfassend. Am Ende des Tages ist es, bist du einsam?
Ja.
Bist du allein? Oder hast du einen Freund, Freundin, Verwandte, irgendwen? Fühlst du dich bei irgendwas wohl? Hast du ein Hobby, wo du sagst, ich freue mich schon auf Dienstag, da treffe ich mich zum Handarbeiten oder keine Ahnung, zu was auch immer. Ne? Also das ist so jedem überlassen, wo er sich da auch selber wohlfühlt. Aber ich glaube, was nicht gut ist, ist, wenn man sich ganz alleine in seine Wohnung verkrümmelt und nicht mehr rausgeht, nicht mehr sich mit niemandem trifft, nicht telefoniert, so ganz sich zurückzieht, weil man auch alle hasst. Also ich liebe diesen Zustand, wirklich ab und zu wirklich für mich zu sein. Aber ich hasse niemanden, um Gottes Willen. Ich bin ja gerne mit Menschen zusammen.
Du brauchst den Wechsel zwischen Nähe und Distanz.
Ja, unbedingt.
Du brauchst, also wenn man dir zu sehr auf die Pelle rückt und wenn ständig Halligalli ist, dann bist du nicht sehr glücklich.
Nee, ich brauche das.
Aber es ist auch eine Sache von Freiwilligkeit. Ne? Also wenn ich unter Leute gehen will, dann möchte ich das Gefühl haben, ich kann es auch.
Jo.
Wenn ich jemanden klönen will, dann kann ich jemanden anrufen, dann kann ich das auch. Wenn ich es nicht will, dann kann ich es nicht. Also es ist immer dieser Unterschied zwischen allein und einsam. Ne?
Ja, absolut, absolut.
Also einsam bedeutet immer, ich würde gerne, aber ich habe niemanden. Und das ist,
Ihr Lieben.
Wir wünschen euch gute Freunde, ein gutes Umfeld von Menschen, die euch lieb haben und die ihr auch liebt. So müssen nicht endlos viel sein, ein paar reichen. Pflegt die.
Ja, die nett sind und wo ihr sagt, kann ich ab und zu vertragen.
Lasst euch ab und zu mal auf neue Leute ein, also versucht es mal. Ja, Smalltalk, das ist so in Deutschland, ich will ja immer so in die Tiefe gehen. Nee. Du kannst Smalltalk beim Einkaufen haben, in der Bahn haben, überall und du wirst oftmals das Gefühl haben können, das war nett, das war schön und das bleibt ja auch im Gedächtnis.
Aber es muss ja nicht unbedingt bei Smalltalk bleiben.
Nein, das kann auch tiefer gehen. Also probier es mit dem Anfang, mit dem Lächeln. Du kannst über das Wetter reden oder sonst wie was. Und dann merkst
aber du kannst auch.
Ja.
Plötzlich redest du über irgendwas anderes und
probier es
auch. Warum nicht?
Genau, über Sachen, die dich interessieren. Und plötzlich merkst du, da ist ein gemeinsames Interesse. Fragt interessiert nach. Na, fragt nach. Fragen ist immer gut. Zeit, Interesse. Und versucht so eine gute Zeit zu haben. Und gerade so Bahnfahrten und Co. ist so eine gute Gelegenheit, mal sowas auszuprobieren. Probiert's aus.
Aber es wird schwieriger, weil natürlich in der Bahn alle mit ihrem eigenen kleinen elektronischen Gerät rumsitzen.
Dann seid mal so wie ich. Ich mache es auch manchmal so. Ja, natürlich. Ne? Manchmal würde ich auch wie meine Ruhe haben. Aber ich mag das auch und ich habe die oftmals nicht auf oder meine Kopfhörer nicht drin. Und guck dann und höre dann, aber du hast recht, 90% sind kein Anschluss unter dieser Nummer. Aber es gibt auch manchmal andere. So, also probiert es aus. So, wir gucken heute am Fussi.
Ja, mal gucken.
Na, du nicht?
Oh.
Mal gucken. Natürlich. Ja, mach mal. Wir wünschen euch einen schönen Tag.
Habt einen schönen Sonntag, eine schöne Woche.
Ja.
Wir freuen uns, wenn es nächste Woche wieder heißt Psychologen beim Frühstück.
Jo.
Ja.
Okay.
Und bis dann.
Tschüss.
Ja, tschüss.